Bundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundi Media bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Heute freue ich mich über meinen weiblichen Gast Alana Kaspercik. Möchten Sie die Hörer kurz begrüßen und etwas über sich sagen?
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ist ganz spannend, das erste Mal im Radio. Also haben Sie ein bisschen Geduld mit mir. Ich bin Tierärztin. Ich wollte seit meinem zweiten Lebensjahr Tierärztin werden, habe das dann auch durchgezogen, sehr zum Leidwesen meiner Oma, die das nicht wollte, aber habe dann sehr schnell festgestellt, dass mich vornehmlich die Reproduktionsmedizin und die Kardiologie interessieren. Darüber werden wir ja später sprechen. Dazu kam dann irgendwann mal auch der Rest. Ich habe es studiert, ich habe es gemacht und im Endeffekt habe ich jetzt seit 2010 meine eigene Praxis nach einer langen, langen Klinikszeit, wo ich sehr viel Notdienste gemacht habe, sehr viel Klinikszeit hinter mir habe. Und ich wollte es ein bisschen anders machen, nämlich ein bisschen menschenbezogener, dass diese Tiere nicht nur eine Nummer sind. Und jetzt bin ich hier und wir wollen drüber reden.
Das ist schön. Was hat die Oma dagegen gehabt?
Die wollte unbedingt, dass ich Humanmedizinerin werde. Mhm. Und ich bin Polin und in Polen gibt es bei der Taufe eine Tradition, dass, wenn man sich wünscht, dass das Kind was Besonderes wird, dann schiebt man was unter das Taufkissen. Und sie wollte unbedingt eine Spritze unterm Taufkissen. Mein Patenonkel war Tierarzt für Pferde und kam gerade von der Pferdegeburt und hatte nur noch eine benutzte Spritze. Und sie gab ihm das ganze Leben die Schuld, dass er schuld ist, dass ich Tierärztin geworden bin.
Was eine schöne Geschichte. Was ein Glück, dass ich gefragt habe. Super. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören, in einem Stau zum Beispiel. Es gibt bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, unserem Schulprojekt, meinen Artikeln, Büchern und Filmen. Auch finden Sie hier viele Tipps rund um den Hund. Liebe Frau Kaspercik, bei meinem Rundgang auf Ihrer Homepage habe ich gedacht, dass Ihre Leistungen für Tiere eigentlich mit denen für Menschen vergleichbar sind. Stimmt das?
Ja, mehr oder minder kann man das mittlerweile so sagen. Die Tiermedizin hat sich im Laufe der Zeit sehr stark entwickelt, gerade in den letzten 20 Jahren. Wir alle kennen noch die Sendung Der Doktor und das liebe Vieh.
Ja,
ich habe sie geliebt.
Ich auch.
Und da konnte der Tierarzt noch alles, inklusive Suppe aus einer Rippe von der Kuh machen, erinnere ich mich. Das ist mittlerweile doch anders geworden. Mittlerweile kristallisieren sich tatsächlich verschiedene Richtungen raus, Spezialisierungen. Man kann nicht mehr alle Tierarten, alle Richtungen gleich gut können. Es gibt mittlerweile vogelkundige Tierärzte, Spezialisten für Reptilien und Fische, Spezialisten für Säugetiere. Und da teilen sich wie bei Menschen auch die Fachgebiete in Internistik und Chirurgie, Orthopädie, Kardiologie, wie ich sie mache, Reproduktionsmedizin und. Also es gibt so viele Fachrichtungen, wie es bei Menschen mittlerweile auch gibt.
Toll. Und Sie haben jetzt Hunde als Hauptthema oder?
Hunde und Katzen hauptsächlich, wobei ich durchaus auch Pferde untersuche, wenn es ums Herz geht. Oder aber auch mal das Frettchen oder das Kaninchen.
Ah, aber das ist jetzt alles Spezialgebiet Kardiologie.
Ja.
Jetzt kann man sagen, dass Hunde nahezu alle Krankheiten bekommen können. Ist das auch mit der Demenz so?
Ja, leider ja. Unsere Patienten werden immer älter. Unsere Haustiere werden immer älter, dank der guten Pflege, der guten Medizin und der guten Ernährung. Und damit nimmt tatsächlich auch die Problematik Demenz zu.
Ah ja, und jetzt habe ich einen 12,5 Jahre alten Rüden. Gibt es für mich noch etwas, was ich gesondert tun kann? Also das, was wir machen, diese Musik, die Sie hier hören, ist auch zum Teil für mich zu Hause, um auf dem Trampolin zu springen, mit meinem Hund zum Teil zusammen. Und Sie haben da auch eine Heilungsmethode draus gemacht für Ihren Hund.
Naja, nicht ich persönlich. Ich bin jeden Samstag in einer sogenannten Seniorentrainingsgruppe für Hunde. Die ist ganz in der Nähe hier in Mainz oder in Dahlheim vielmehr. Und eine Physiotherapeutin für Tiere hat sich gedacht, für die alten Patienten, die tatsächlich ein bisschen mehr Probleme kriegen mit all dem, ja, mit Gehbehinderungen, mit Rückenschmerzen, mit Muskelrückgang, will sie eine Trainingsgruppe machen, wo aktiv Physiotherapieübungen gemacht werden, wo aktiv Balance trainiert wird, wo aktiv diese Muskulatur und Muskelarbeit unterstützt wird, genau da, wo die Senioren ihre Probleme haben. Nämlich im Gleichgewicht, im Rücken, in den Hintergliedmaßen, die ja oft schwächeln bei alten Hunden.
Also finde ich ganz spannend. Und da, was macht das Trampolin mit denen?
Also eine Übung ist tatsächlich, dass die Hunde aufs Trampolin gehen, je nachdem, nach welcher Gewichtsklasse. Ich habe irische Wolfshunde, da muss ich nicht mit drauf. bei einem Chihuahua oder auch noch bei einem Labrador mit 20 Kilo muss der Besitzer mit drauf. Und durch dieses Unebene, durch dieses Wackeln des Trampolins muss der Hund austarieren, muss balancieren und die kleine Mikromuskulatur in den Füßen wird letztendlich trainiert und dadurch kriegt er ein bisschen mehr Gefühl für seine Hinterhand wieder.
Sie sagten eben, er muss aber die Vorderpfoten anheben, also sie heben die Vorderpfoten
an. Das ist eine erweiterte Übung. Zunächst einmal ist die Balance wichtig, wenn der Hund sich dran gewöhnt hat und freudig aufs Trampolin geht, kann man sich Pfötchen geben lassen, weil auf drei Beinen steht es sich nun mal wackeliger als auf vier. Und immer abwechselnd jeweils ein Beinchen und das trainiert schon ganz mächtig.
Finde ich eine ganz tolle Sache. Also ich werde mit Shadow darüber sprechen. Wir werden da jetzt gemeinsam üben. Jetzt kommen wir gleich zu einem sehr spannenden Thema. Sie haben Verhaltensberatung studiert. Sie haben, oft werden Wochenendkurse zur Verhaltensberatung angeboten. Was und wie haben Sie gelernt? Denn ich denke mir, an einem Wochenende ist das nicht zu schaffen.
Nein, ist es auch nicht. Also die Grundlagen für mich waren natürlich das Tiermedizinstudium und die Akademie für tierärztliche Fortbildung gibt die Möglichkeit, sich weiterzubilden als Verhaltenstherapeut, als verhaltenstherapeutisch tätiger Tierarzt. Das heißt, man geht ungefähr ein Jahr lang einmal im Monat zu einem großen, langen Wochenendkurs, wo man sehr, sehr viel Input kriegt. Es gibt auch noch fortgeschrittenen Kurse, in denen man zunächst einmal die Grundlagen der Verhaltenstherapie, die Grundlagen des Trainings und die Grundlagen der Arbeit mit Hunden lernt, um dann Problemverhalten und problematisches Verhalten angehen zu können, gemeinsam mit den Besitzern.
Und wo grenzt sich das jetzt ab zu einem guten Trainer für Menschen mit Hund? Ich sage also nie Hundetrainer, weil ich keine Hunde trainiere. Ich trainiere immer nur die Menschen. Deshalb vermeide ich dieses Wort. Was ist jetzt ein Verhaltensberater? Ein Verhaltensberater. Was macht er? Wo grenzt er sich jetzt zu einem Trainer ab? Was macht er jetzt anders? Also nehmen wir mal an, ich merke jetzt, mein Hund zeigt jetzt, so wie ich das deuten würde als Laie, Demenz. Er sagt, er findet von einem Zimmer nicht mehr ins andere. Was gehört alles zu Demenz? Wie merke ich das?
Das waren jetzt zwei Fragen auf einen.
Ja, das macht nichts.
Okay, also erstens mal noch kurz zur Verhaltenstherapie und zum Verhaltensberater. Wir müssen unterscheiden zwischen Trainer, Berater und verhaltenstherapeutisch tätigen Tierarzt. Der Trainer trainiert Verhalten, das wir uns wünschen. Der Berater versucht, Problemverhalten anzugehen und auch problematisches Verhalten, also den Unterschied zu kriegen zwischen, ist es eine Erkrankung oder aber ist es einfach nur unerwünschtes Verhalten, was der Hund zeigt, das eigentlich zum Hund gehört, wir aber als Menschen nicht gut finden. Und da kommt der Tierarzt ins Spiel, der Verhaltenstherapie macht, der versucht dann zu unterscheiden, ist es ein psychologisches Problem beim Hund, sprich ist es ein Problemverhalten, das man durch Training wegkriegt oder hat der Hund tatsächlich eine Erkrankung. Wir haben immer mehr Fälle, wo wir sagen, auch Hunde können genauso wie Menschen zum Beispiel botenstoffbedingte Erkrankungen im Gehirn bekommen, wie Psychosen, wie Traumata, wie Veränderungen im Sinne von Angstzuständen, Panikattacken, die zwar nicht immer nur psychisch bedingt sind, aber sehr wohl auf die Psyche einwirken.
Stimmt, das ist auch das, wo ich jetzt ganz scharf trenne. Also das ist hier ja ein Hund, den wir dann mal besprechen würden. Es hat das Training jetzt, sagen wir mal das normale Training, nichts gefruchtet. Der Hund hat uns einfach nicht zugehört. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende, wir brauchen jetzt eine Stufe weiter. Der Hund kommt nicht zur Ruhe. Der Hund kann uns nicht folgen. Der Hund hat, ich habe auch gesagt, sowas wie ADHS. Er ist einfach nicht ansprechbar. Was können wir jetzt weitermachen? Und da habe ich gesagt, das ziehen wir zusammen durch. Wir suchen uns jetzt einen Verhaltensberater, weil das ist nicht mehr Training, wie man jetzt normal machen kann. Also zum Beispiel, ich habe aggressive Hunde, ich habe Südhunde, ich habe furchtsame Hunde, ich nenne es erstmal Furcht, ich Angst verwende, ich habe Phobien, mit denen komme ich alle gut klar, weil es da gibt es also wirklich gute Dinge reinzukommen, aber dann gibt es die Hunde, weil die auf nichts ansprechen und da denke ich, jetzt müssen wir vorsichtig sein, da könnte jetzt ein Krankheitssymptom sein und das haben Sie ja eben angesprochen, wie würde sich jetzt zum Beispiel diese Demenz äußern, wann, was sind da für Anzeichen für den Besitzer?
Also Demenz, fängt ganz, ganz klein an. Ebenso wie beim alten Menschen, der ab und zu mal seinen Schlüssel vergisst, der immer mehr Zettel braucht, um sich an Sachen zu erinnern. So beobachten wir das mittlerweile auch bei Hunden und auch Katzen. Es kommt als allererstes zu einer, ja, ich nenne es mal senile Bettflucht. Mhm. Es kommt zu einer allabendlichen Unruhe, wo dann stundenlang getapert wird, tap, tap, tap von einem Platz, tap, tap, tap zum nächsten Platz. Das berichten ganz, ganz viele Besitzer. Und dann eben zu eigentümlichen Verhaltensweisen wie: Habe ich schon gegessen? Nö, ich habe bestimmt noch nicht gegessen, auch wenn ich noch das Futter noch schmecken kann. Ich habe schon vergessen, dass ich das Futter esse. Mhm. Also will ich noch mal Futter haben. Katzen haben das ganz, ganz häufig, dass sie plötzlich mitten in der Nacht anfangen zu jaunern, weil sie vergessen haben, dass sie schon Abendessen bekommen haben. Mhm. Habe ich aber auch schon bei Hunden erlebt. Das heißt Vergesslichkeit. Mhm. Auch mal im Raum stehen und gar nicht wissen, huch, wo bin ich denn hier eigentlich? Also meine älteste Hündin, das war eine Schnauzer-Pudel-Mischlingshündin, die ist 18 geworden. Und bis zum 16. Lebensjahr war sie topfit. Und dann fing es an, dass man gemerkt hat, okay, so langsam aber sicher, es sah immer so, also ich sagte immer, es sieht so aus, das Licht ist an, aber es ist keiner mehr daheim.
Ah,
also
okay.
Die hat mich mal angeguckt und fand mich toll. Wer bist denn du? Du gibst mir Leckerlis. Ach, du kannst öfter kommen. Ich wohne hier wahrscheinlich. Wohnst du hier auch? Und dann gab es mal lichte Momente, also wirklich wie bei Menschen. Und die Hunde können teilweise vergessen, dass sie stubenrein sind. Das ist dann ganz, ganz katastrophal für Besitzer und Hund, wenn die dann mal mitkriegen, was passiert. Sie werden einfach alt. Und genauso wie alte Leute merkt man denen eben an, dass sie eben...
Kann man denen medikamentös helfen?
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Es gibt Verbesserungen der Gehirndurchblutung mit bestimmten Medikamenten, gerade wenn die zum Beispiel auch gleichzeitig anfangen, leicht taub zu werden. Man kann frühzeitig mit Trainingsmaßnahmen üben, dass man zum Beispiel, wenn man merkt, die werden immer tauber, Sichtkommandos einführt, die man ja vorher seltener benutzt. Man kann einiges machen.
Also ich trainiere ganz viel mit Körpersprache, also dass man eben möglichst wenig Wörter einsetzt, denn der Hund wird älter und je mehr der auf mich achtet und auf meine Signale, dann liegen wir ja richtig auch mit
Stellung. Richtig, aber es gibt auch Hunde, die werden blind im Alter. Die kriegen einen grauen Star und auch auf, also da muss man eben das Training in die andere Richtung lenken.
Das wäre also dann wieder mit Hörsignalen.
Ganz genau.
Also wenn man beides verbindet, ist man auf dem richtigen Weg ins Alter.
Glaube ich auch. Und vor allem, es hält das Gehirn jung, wenn der Hund viel denken muss. Also es kann es nicht schaden.
Meine Rede. Da habe ich zwei Bücher mitgeschrieben. Ja, wunderbar.
Das heißt, viel trainieren, viel üben in beide Richtungen.
Hört. Alle, die mir jetzt zuhören, viel trainieren, viel geistiges Training. Meine Rede jeden Tag. Wunderbar. War da jetzt noch etwas, was Sie uns sagen wollen dazu?
Nö, ich wollte nur fragen, was letztendlich mit Shadow, der ja schon Senior ist, gemacht wurde, weil ich gefragt wurde, was kann man für die geriatrische Vorsorge noch alles tun?
Ja, er kriegt ein unterstützendes Mittel, für das ich jetzt keine Werbung mache. Er kriegt Vitamin D, eine Tablette. Er kriegt ein unterstützendes Carnivox, heißt das, ein Tierarztmittel, weil wir auch diese doppelte Untersuchung gemacht haben, um es ganz genau zu wissen. Und dann eben ganz viel geistiges Training, sehr viel. Wir haben jetzt die Bewegung etwas heruntergesetzt, Stoppgeschichten oder diese Schubgeschichten, die Hunde zwar sehr gerne machen, haben wir jetzt in sehr viel Balancieren, sehr viel geistiges Training umgesetzt.
Ja, was ich noch anraten wollen würde als
Machen Sie
Tierärztin?
Ja. Wir haben gerade, dass wir wieder Pause machen müssen, ja?
Ja, was ich anraten würde, ist einmal noch ein Check-up, einen geriatrischen, sprich so ein Alters-Check-up mit Blutuntersuchung einmal im Jahr Ultraschall vom Bauch und auch vom Herz, weil wir viele Erkrankungen nicht merken. Und erst wenn es zu spät ist, sich Anzeichen zeigen. Und eventuell doch nochmal einmal im Monat zum Physiotherapietraining und einmal durchmassieren. Tut uns auch gut.
Das liebt er. Ja, ganz spannend. Also nehmen wir mal an, ich rufe bei Ihnen an. Wir machen einen Termin aus. Ich erzähle, dass mein Hund aus dem Tierschutz ist, Vorgeschichte unbekannt, kommt niemals zur Ruhe draußen, schart, pingelt, schart. Er umkreist mich ständig drinnen, wandert er umher, er kommt einfach nicht zur Ruhe. Das Blutbild ist für mich als Laien jetzt unauffällig. Der Hund ist kastriert. Was würden Sie fragen, untersuchen? Was müsste der Besitzer an Informationen bereithalten? Jede Art von Training kam bisher nicht bei ihm an. Er ist nicht in der Lage, sich irgendwie nur zu konzentrieren. Sogar das berühmte mal 2 Tage hungern und nur aus der Hand füttern hat ihn überhaupt nicht interessiert.
Also ich würde natürlich erstmal den Besitzer mit dem Tier einladen und zunächst einmal alle, wir nennen sie in der Medizin klinischen Parameter, das heißt die körperlichen Werte testen. Ich würde mir das Blut angucken, die Schilddrüsenwerte vor allem, da sollten ja mehrere bestimmt werden. Dann würde ich vorschlagen, dass man abklärt, ob er vielleicht körperlich irgendwo Schmerzen hat und deswegen keine Konzentration aufbauen kann und immer wieder unruhig ist. Ob er vielleicht, ich weiß nicht, wie alt er ist, schon Demenzanzeichen zeigt, ob er es einfach nicht gelernt hat und mir ganz bestimmte Signale dann, während ich mit dem Besitzer spreche, zeigt, wo ich sagen kann, der hat gar keine Bindung zum Menschen aufbauen können und hat es noch nie gelernt.
Ja.
Und dann muss man gucken, reicht Training alleine oder muss man tatsächlich auch medikamentell unterstützen, dass die Trainingsmaßnahmen eingreifen können. Es gibt Hunde mit ADHS-Syndrom tatsächlich, wie bei Kindern auch. Und da helfen auch die Medikamente, allerdings nur, wenn es das ist. Das sollte nur ein richtig verhaltenstherapeutisch tätiger Tierarzt untersuchen, damit da nichts schief geht. Mittlerweile sind wir so weit, dass Psychopharmaka immer mehr Einzug finden in der Tiermedizin. Ich bin da nicht ganz eine Freundin von alleinigem Psychopharmaka-Gebrauch, wenn dann nur unterstützend zum Training und nur kurzzeitig, niemals als lebenslange Gabe, außer der Hund ist tatsächlich so gestrickt, dass er es nicht anders kann.
Das ist jetzt auch dieser zweite Hund. Also es ist einfach so, ich habe 2 absolute Unruhegeister. Jetzt ist auch noch ein zweiter Fall. Das ist ein Border Collie. Absolut geräuschempfindlich, ist natürlich als Border Collie reiner Arbeitshund. Auch wenn man ihn jetzt trainiert, wenn man ihm Arbeit gibt, ist es so, dass jedes Geräusch ihn draußen halb umbringt. Kindergeräusch, er legt sich platt auf den Boden, ist nicht mehr ansprechbar. Augen absolut panisch. Diese 2 Fälle, denke ich jetzt mal, würde jetzt ein normales Training mit allem Geistigen, was ich ihm zu bieten hätte, würde nicht mehr gehen, weil der Hund sich nicht drauf konzentrieren kann. Also würde ich eine Stufe vorschalten mit einer Tierärztin, dass man sagt, gibt es ein Mittel, um ihn überhaupt mal ansprechbar zu machen und dann mit Training weiter. Wäre das der richtige Weg?
Ganz genau. Also diese Tierärztin hier würde den Border Collie auch mal zum Neurologen schicken, weil es Epilepsieformen gibt, die genauso aussehen, die durch Geräusche tatsächlich hervorgerufen werden. Und beim Border Collie wissen wir, die Epilepsie ist ganz, ganz groß im Vormarsch leider.
Also ohne, dass die umfallen? Ohne dass
Es gibt Epilepsieformen, da zucken die nur mit den Ohren zum Beispiel. Nennt sich dann Petit Moll, also ein kleiner Anfall. Und die zucken mit den Augen, mit den Ohren. Es gibt Formen, da werden die nur aggressiv. Es gibt ganz, ganz viele Formen von Gehirnerkrankungen, die als Epilepsie gelten, denen man erstmal gar nicht weiß, dass sie es sind.
Also ich habe mir schon gedacht, es muss etwas anderes sein, worauf ich nicht komme, denn die Trainings, die ich biete, wirken eigentlich auch bei ganz furchtsamen Hunden oder auch Entwicklungsgestörten bis zu einem gewissen Grad kann man die immer. Aber habe ich auch gesehen, also das sind wahrscheinlich irgendwelche Erkrankungen. Würden Sie auch Valium geben? Ist das auch ein Mittel der Wahl oder?
Valium ist mein absolutes Mittel der Wahl zu Silvester, wenn ich einen Patienten 3 Tage vor Silvester kennenlerne und die Besitzer mich fragen, Mensch, was mache ich denn? Der ist absolut geräuschempfindlich, absolut panisch. Dann ist das tatsächlich eine Art, wie man helfen kann. Allerdings nur unter der Prämisse, dass dann ab Februar angefangen wird, die Geräuschempfindlichkeit zu trainieren. Weil Valium kann man nur kurzzeitig geben. Es macht den Hund mehr oder minder betrunken. Es setzt die rosa Brille auf und mehr auch nicht. Ich will ja das Grundproblem angehen. Die Verhaltenstherapie möchte Grundprobleme angehen und nicht einfach medikamentell irgendetwas totschlagen und hoffen und beten, dass es schon passt.
Völlig richtig. Wie also Geräusche trainieren, habe ich bei meinem Hund, also diese Geräusch-CD, dadurch, dass der Hund sie orten kann, ist sinnlos.
Sie ist leider ganz, ganz häufig sinnlos. Ja. Was man macht ist, man baut ein Trainingssystem auf, in dem man zunächst einmal die Geräusche minimiert. Das kann man über solche Silikonohrpropfen, die es auch für Menschen gibt, machen, die man speziell für den Hund formt, damit er gar nicht erst so viel hört.
Ach, der kriegt die in die Ohren?
Der kriegt die in die Ohren, um einfach erstmal ein reizarmes Klima zu schaffen, wo der Hund überhaupt aufnahmefähig wird. Das ist wie mit allem im Hundetraining. Man fängt da an, wo der Besitzer sagt, ach da passiert noch nichts. Das ist noch nicht laut genug.
Ja, es ist doch richtig, ehe ein Mittel jetzt wie Valium wirkt, darf ja der Hund, ist das richtig, noch nicht im Stress sein, sonst wirkt es nicht mehr. Sobald er im Stress ist, wirken die Mittel nicht mehr. Ist das richtig?
Zum Teil, aber Valium bringt ja überhaupt nicht das Rätsels Lösung, weil das wirkt ein paar Stunden und dann hat der Hund immer noch hinterher das gleiche Problem wie vorher. Und aufnahmefähig ist er dann auch nicht oder lernwillig oder bereit, ein Deeskalationstraining, so nennt sich dieses Training, gegen ein bestimmtes Angstmoment, gegen einen bestimmten Auslöser. Der ist überhaupt nicht bereit zu lernen und ist auch nicht fähig aufzunehmen, weil Valium ja auch ein Vergessen nach dem Valium hervorruft. Das heißt, alles das, was vorher gelaufen ist, weiß der Hund gar nicht mehr. Der kann sich ja so an gar nichts mehr erinnern.
Ich muss noch eine Frage. Ist wieder gewinkt worden. Ich muss trotzdem jetzt fragen, also ich habe zum Beispiel Shadow, ist mit zunehmendem Alter, ab seinem 7. Lebensjahr, trotz guten Trainings, ist er geräuschempfindlicher geworden. Es ist auch so, dass er nicht auf normalen Knall und Schuss und so lässt ihn völlig kalt. Aber diese neue Art der Silvesterknaller, und da habe ich noch nichts gefunden, aber da wären Ohrenstöpsel, wäre ja da.
Ohrenstöpsel, sich diese Silvesterknaller tatsächlich zu Herzen nehmen und erstmal 20, 30, 40, 50 Meter weit weg, während er frisst, während er was sehr Positives erlebt, einfach mal einmalig so einen Knaller auslösen. Und das immer wieder, bis er völlig entspannt, also bei einer bestimmten, bei einem bestimmten Abstand damit klarkommt und es ihm eigentlich gar nichts mehr ausmacht. Und dann geht man mit diesen Geräuschen immer näher, Schritt für Schritt.
Also Silvesterknaller als solche machen ihm nichts aus. Das haben wir geschafft. Das ist in Ordnung.
Aber wir haben ja von diesem einen bestimmten...
Ja, und dann müsste ich bis Februar Knaller sammeln und dann...
Februar bis Dezember üben, damit Dezember kein Problem ist. Ganz genau.
Hundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge.
Doch beteiligt, obwohl die Werte unauffällig sind. Wir haben hier einen Laborbericht. Welcher Gesundheitsschaden kann noch so hochgradig nervös machen, dass jede Art von Training versagt?
Also die Schilddrüse ist leider immer noch so eine kleine Blackbox für alle beteiligten Mediziner, auch für die Humanmediziner. Ich selbst habe eine Schilddrüsenunterfunktion und frage dann immer ganz viele Fragen an meinen Schilddrüsenspezialisten und der grinst mich immer an und weiß auch vieles genauso wenig, wie ich eine Antwort. Weil er immer sagt, die Schilddrüse, das unbekannte Wesen. Es ist tatsächlich so. Und auch wenn alle Schilddrüsenwerte im Normbereich sind, gehen wir Verhaltenstherapeuten mittlerweile dazu über, auch tatsächlich Schilddrüsentherapie zu machen, um zu gucken, ob es trotzdem besser wird. Manchmal klappt das auch. Man muss das unter kontrollierten Bedingungen machen, weil die Schilddrüse nicht immer im Blut sich so zeigt, wie sie auf den Körper wirkt. Klar, das eine ist ein Blutbild, das andere ist ein Organismus.
Und was ist jetzt Unterfunktion und Überfunktion? Jetzt nochmal für uns, was macht die Überfunktion, was macht die Unterfunktion?
Beim Hund ist es so, dass wir sehr, sehr häufig eine Unterfunktion haben, eigentlich hauptsächlich. Das heißt, die Schilddrüse gibt keine Hormone ab, die wir eigentlich brauchen, um damit alle Vorgänge im Körper so vorgehen, wie sie wollen. Es ist so eine kleine, ist ein kleines Kraftwerk des Körpers. Alle hormonellen Vorgänge, alle biochemischen Vorgänge, alles, was letztendlich passieren muss, wird von der Schilddrüse angetrieben. Das heißt, der ganze Organismus verlangsamt sich. Es können Herzerkrankungen entstehen, es können übergewichtige Probleme entstehen, es können Angstzustände entstehen. Der Hund wird insgesamt langsamer, apathischer, das heißt, er möchte nicht mehr so viel mitlaufen, er schläft viel mehr. Alles verlangsamt sich im Körper. Die Schilddrüsenüberfunktion ist sehr, sehr selten beim Hund tatsächlich eine Erkrankung. Oft ist es einfach eine Fütterungsproblematik. Gerade die gebarften Hunde, die viel Schlund, also Speiseröhre und Kehlkopf kriegen von Säugetieren, neigen dazu, zu viele Hormone aufzunehmen über das Futter und dann Schilddrüsenüberfunktionssymptome zu entwickeln, wie Herzrasen, Angstzustände, Panikattacken, Hibbeligkeit, Unkonzentriertheit, auch ganz gerne mal tatsächlich Herzprobleme, bis hin zu Bluthochdruck, Herzerkrankung, Nierenerkrankung, Durchfall. Also die Schilddrüse macht ganz schön viel kaputt, wenn sie nicht im Lot ist.
Donnerwetter. Und nochmal Schlund, Schlundinnereien, was war das?
Schlund und? Ist die Speiseröhre und der Kehlkopf.
Ach, Kehlkopf.
Weil da hängt Schilddrüsengewebe. Die Schilddrüse ist ja da lokalisiert, wo letztendlich der Kehlkopf sitzt. Sie ist als Schild über dem Kehlkopf aufgebaut im Körper und deswegen in dem Moment, wo man Kopffleisch, da ist es auch oft drin, also Schlund, Kopffleisch, so nennt sich das beim Barf, überall da, wo Teile vom oberen Kopf-Halsbereich mitverarbeitet werden, ist auch Schilddrüsenmaterial dabei und kann Schaden anrichten.
Jetzt Barfen ist ja überhaupt das Evangelium jetzt, wie stehen Sie dazu? Barfen. Ich finde es, also ich sag gleich, ich finde es sehr problematisch, weil viele sagen, ich gebe dem Rohfleisch, aber dabei vergessen sie ja, dass ja der Hund ganz, ganz viele Zusatzstoffe braucht, von Calcium angefangen über was weiß ich.
Das Missverständnis mit Barf ist, es heißt biologisch adäquate Rohfütterung und nicht Fleischfütterung. Also das heißt, der Wolf, wo wir das Barfen uns ja abgeguckt haben, biologisch adäquate Fütterung heißt ja, wir schauen, was der Wolf macht und gucken, ob es Sinn macht, das genauso beim Hund zu füttern. Und das Problem dabei ist, dass der Wolf nicht nur Fleisch und vor allem nicht nur Muskelfleisch kriegt, sondern vor allem Innereien, die Inhalte des Magens beim meistens Wiederkäuer oder Pferd, Pferdeähnlichem, das er sich jagt. Er frisst auch durchaus mal Grünes, durchaus auch mal Früchte, durchaus auch mal Wurzeln. Ich finde, Barf ist eine ganz tolle Geschichte. Es gibt mittlerweile Tierärzte, die haben sich spezialisiert darauf, Futterrationen zu berechnen und tatsächlich eine sehr, sehr gesunde Art und Weise der Hundeernährung einem vorzuschlagen. Ich selber habe sehr, sehr lange gebarft, mache das jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr, sehe aber, dass meine Hunde Vorteile vom Barf gezogen haben. Also ich habe angefangen 99 zu barfen, da war das alles noch gar kein Thema. Da habe ich mir die ersten Bücher von Professor Billinghurst auf Englisch noch besorgt, aus Australien. Und es hat einen Riesensprung getan. Es ist mittlerweile tatsächlich nichts Neues mehr, sondern was Bekanntes. Das ist gut. Oft wird es aber leider immer noch falsch gemacht. Das ist genauso, wenn ich sage, ich ernähre mein Kind gesund, ich gehe jeden Tag zu McDonald's, funktioniert auch nicht, nur weil es eine Art der Ernährung ist. Man muss wirklich überlegen, was kriegt so ein Hund. Man sollte sich die Ration durchrechnen lassen von Tierärzten, die darauf spezialisiert sind. Und dann funktioniert es wunderbar.
Sind Sie darauf spezialisiert? Oder?
Nein, ich arbeite mit einer Kollegin zusammen, die das ist.
Also könnte man fragen, wie heißt die Kollegin, wenn wir das wissen wollen? Weil ich viele Barfer habe, das ist ja dann interessant.
Selbstverständlich.
Durchrechnen von, genau. Ja, wir hatten eben das Durchrechnen von der richtigen Futterration beziehungsweise den Zusätzen. Jetzt sagt man ja auch immer Barf, ja, dann müssen Sie mehr Wurmkuren machen, weil er mal Salmonellen ausscheiden könnte. Salmonellen ist ja wieder ein bisschen was anderes, aber jedenfalls sollte man eine Kur machen und dann auch Kotprobe einschicken, ob er wirklich eine hat, weil die Wurmkur sehr stressig ist für den Körper. Was ist dazu zu sagen?
Also generell sollte man das Fleisch mindestens 4 Tage durchfrieren bei mindestens minus 25 Grad. Damit haben wir die wichtigen, gefährlichen Erreger tatsächlich unterbunden, zum einen. Zum anderen, Würmer kriegt der Hund meistens nicht durchs Fleisch, sondern tatsächlich durch Rausgehen und an anderem Kot riechen, an fremden Kot von Katzen riechen und, also an den
riechen
ganzen...
Riechen schon, also er muss dann nicht mal lecken, sondern riechen.
Naja, letztendlich er riecht dran, dann stupst er die Nase doch rein, leckt sich über die Nase und dann ist es passiert.
Ah, okay. Ne?
Und oft merken wir ja gar nicht, dass irgendwo Wurmeier sind, weil der Hund läuft irgendwo, wo ein Katzenhäufchen oder ein Hundehäufchen liegt. Mhm. Es regnet gerade, es wird rausgewaschen, die Wurmeier werden verwaschen, er läuft mit der Pfote drüber und macht sich hinterher die Pfote sauber, damit ist er auch infiziert. Also es geht viel schneller, als wir denken. Mhm. Die Kotproben sind per se eine gute Sache. Allerdings muss ich dazu sagen, nicht immer sind, also sie gelten in der Medizin nicht als beweisend, sofern keine Würmer gefunden werden. Nur der Positivfund ist beweisend. Das heißt, in den allermeisten Fällen sind keine Würmer drin, aber es gibt keine 100%, dass wirklich keine Würmer drin sind. Dann noch zur Kotprobe. Als Tierärztin wünsche ich mir immer eine Sammelkotprobe von allen Häufchen, die insgesamt über 3 verschiedene Tage eingesammelt werden, verquirlt werden und dann davon eine Sammelprobe eingeschickt wird. Ja, und dann wird es unappetitlich und dann entwurmen die meisten doch lieber, wenn sie das Gefühl haben, dieses oder jenes könnte tatsächlich passiert sein. Mhm. Generell sage ich, ist es abhängig von, wie alt ist der Hund, wo läuft er? Ja, wenn er sich viel im Wald aufhält, sich in Fuchskot wälzt und, ist es für uns Menschen auch wichtig, dass er alle 6 Wochen entwurmt wird. Wenn wir Krabbelkinder im Bereich, also im Hundebereich haben, Menschen, die sehr alt sind, die krank sind, die schwanger sind, sollte der Hund tatsächlich alle 6 Wochen entwurmt werden, um einer Gesundheitsschädlichkeit für den Menschen vorzubeugen. Ansonsten bin ich kein Freund von 6-wöchigem Entwurmen, sondern mache das wirklich abhängig vom individuellen Tier. Wenn ein 15 Jahre alter Pudel nur noch im Garten hin und her läuft, den entwurme ich dann maximal einmal im Jahr, dann öfter brauchen wir nicht. Die Schädlichkeit der Wurmkur ist so eine Sache eigentlich, wenn man es richtig macht und wenn man letztendlich die Beipackzettel beachtet und es genauso macht, wie man es machen soll, ist es für die allermeisten Hunde nicht schädlich. Ich nehme natürlich die Allergiker aus und die einen MDR1-Defekt haben, das sind zum Beispiel die Border Collie, die können sowas haben, das sollte man mit dem Tierarzt abklären. Das ist ein Defekt, der Medikamente anders verstoffwechseln lässt. Und deswegen muss man bei diesen Tieren aufpassen. Ansonsten ist das meistens kein Problem.
Also die Wurmkur ist nicht so jetzt wie eine Antibiotikumkur so schädlich oder greift so in den Organismus ein, wenn man es richtig macht. Jetzt kriege ich ja vom Tierarzt eine Pille und diese Pille verpacke ich in Leberwurst und gebe sie meinem Hund. Was ist denn dabei noch zu beachten? Was wäre denn jetzt noch falsch zu machen, wenn ich diese Pille habe und ihm gebe? Denn der Tierarzt hat ja das Gewicht ausgerechnet.
Immer den Beipackzettel lesen. Es gibt Medikamente, die wirken sehr, sehr gut, aber nur, wenn der Hund zum Beispiel 12 Stunden vorher nüchtern war und dann auch 4 Stunden nach Pillengabe nüchtern bleibt. Es gibt Medikamente, die wirken nur gut, wenn sie mit Futter gegeben werden. Es gibt Medikamente, die wirken gegen eine bestimmte Art von Würmern, aber gegen die andere nicht. Also man muss wirklich mit seinem Tierarzt absprechen und individuell überlegen, für dieses Tier, für diese Art und der Würmer, beziehungsweise für diese Art der Haltung und für diesen Patienten, was ist da die beste Wurmkur? Oft ist es auch gegendabhängig. Ich habe einige Hunde in meiner Gegend, die von den 0815 Wurmkuren gar nichts mehr hatten, weil die Würmer resistent geworden waren. Ja. Da mussten wir auf eine andere umsteigen. Also man sollte spätestens alle 2 Jahre auch das Produkt wechseln.
Und wie ist es jetzt? Mein Hund hat jetzt gerade eine Wurmkur gemacht und kurz danach wälzt er sich jetzt in Fuchskot, infiziert sich. Dann hat er ja bis zur nächsten Wurmkur hat er die ganze Zeit die Würmer da drin. Oder ist dann noch auch eine schützende Wirkung dabei?
Eine schützende Wirkung haben wir bei den klassischen Wurmmitteln nicht, aber der kürzeste Wurmzyklus, den wir kennen, sind tatsächlich 6 Wochen und deswegen für die ganzen risikobehafteten Hunde oder wenn man Krabbelkinder oder, was ich schon erwähnt habe, im Haushalt
also,
hat.
Also Menschenkinder.
Deshalb diese 6 Wochen, weil 6 Wochen, erst nach 6 Wochen scheidet der Hund Wurmeier wieder aus. Und ja, er kann sich sofort nach Gabe wieder infizieren. Es ist keine Prophylaxe. Es ist einfach
keine,
nur eine Behandlung.
Nur Behandlung. Ja. Jetzt scheidet er diese aus. Was machen die beim Hund, die innen? Ist er nur Wirt jetzt, beziehungsweise Zwischenwirt? Oder was ist er für diese Würmer? Ist es auch für ihn selbst schädlich, wenn er die in sich hat oder eher weniger?
da scheiden sich die Geister ein bisschen, je nachdem, von welcher Wurmart wir sprechen. Es gibt Würmer, die können auch für den Hund tödlich enden. Mhm. Und es gibt Würmer, die leben mehr oder minder unbeeindruckt und unbeeinflussend im Hund und machen nur Probleme, wenn die Wurmeier das zweite Mal in ein Säugetier kommen, zum Beispiel in den Menschen. Mhm.
Also Zwischenwirtsgeschichte.
Ganz genau, ja, wie der Fuchsbandwurm. Das ist ja der gefährlichste Wurm bei uns in der Gegend.
Das ist eine echte Zoonose, die auch von Menschen
tatsächlich
übertragbar ist.
Und man muss immer das Ganze davon abhängig machen, was hat der Hund für Würmer, welche Würmer, gezielt auf welche Würmer möchte ich hinaus. Weil zum Beispiel Herzwürmer kriegen wir Menschen nicht, der Hund aber schon. Und
besonders die aus dem Ausland bringen die mit.
Ja, und genau das ist es nämlich. Mhm. Die werden nicht über Kot oder über Urin oder über Drüberlaufen infiziert, sondern über Stechmücken. Mhm. Und auch das ist etwas...
Ist das Leishmaniose?
Nee, Leishmaniose ist was anderes. Das ist die Sandmücke. Mhm. Aber der Herzwurm sind die Dirophilarien. Mhm. Auch über eine bestimmte Mückenart übertragen.
Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich hatte vorhin schon mal ganz kurz einen Border Collie in Privat Hand erwähnt. Er hat Traumata vom Züchter mitgebracht, vermutlich, weil er eigentlich schon ganz früh verhaltensauffällig war in Sachen Geräusche. Das Training ist sehr, sehr schwer, oft unmöglich. Der Hund ist überaus geräuschempfindlich und überaus furchtsam. Ich nenne ihn jetzt mal noch nicht ängstlich. Ich hoffe noch, denn Angst ist ja nicht trainierbar. Können wir auch nochmal die Unterschiede von Phobie, Angst und Furcht nochmal rausarbeiten. Bei Kindergeräuschen legt er sich platt auf den Boden. Die Augen sind panisch. Der Hund zuckt, wenn sie draußen Stress hatte, kotet, pinkelt und erbricht sie in die Wohnung. Hier ist wieder die Verhaltensberaterin und die Tierärztin gefragt, was können wir tun, wenn wir zu Ihnen kommen? Was fragen Sie, was würden Sie da in diesem Falle machen?
Ich muss erstmal alles abklären. Mhm. Den Gesundheitszustand, den körperlichen Gesundheitszustand, den Schilddrüsenzustand. Wenn das alles in Ordnung ist, dann müssen wir anhand von bestimmten Trainingsmaßnahmen, anhand von bestimmten Auslösern gucken, was ist genau dahinter, wie kann man das bearbeiten und letztendlich, was genau kann es sein. Ne? Also es ist ganz, ganz schwierig, das nur vom Hören so einzuordnen.
Völlig klar. Man ruft beim Arzt an, mir tut es hier so weh, können Sie mal, völlig klar. Es geht jetzt nur darum, ich wüsste ganz gerne, ob wir jetzt richtig liegen, denn wenn Sie sagen, nee, kann nicht sein, kriegt man mit Training weg, dann würde ich sagen, wir haben das Mögliche versucht, von ganz weitem in die Nähe kommen. Aber sie kommt gar nicht in die Nähe und da meine ich, es müsste eine Unterbrechung vielleicht mit Valium oder einem Beruhigungsmittel gemacht werden. Ja, deshalb sage ich, was den Hund überhaupt mal in die Nähe ließe, dass die nicht da hinten platt liegt und lässt sich mit gar keiner Weise, weder mit Leckerchen noch wie sonst was, überhaupt in die Nähe bringen. Und das wird immer weiter. Die Kindergeräusche scheinen sich bei ihr im Kopf zu potenzieren als ein Riesengeräusch. Und das macht Stress. Vor allen Dingen habe ich bei dieser Art von Stress immer so eine Angst, dass das Immunsystem runterfährt. Mhm. Also jeder Stress ganz hoch ist ja Immunsystem runter. Da habe ich Angst davor, dass dann auch Allergien ausgelöst werden können oder so.
Ja, also Stress ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das kann sogar eine Schilddrüsenunterfunktion, eine kurzzeitige, auslösen. Mhm. Deshalb müssen wir da immer vorsichtig sein. Generell würde ich würde einfach ein Training aufstellen mit diesem Hund, um zu gucken, ob es geht und wahrscheinlich auch Psychopharmaka einsetzen, um ihm über diese Panikzeit zu helfen, sage ich jetzt mal.
Okay. Ja, das würde sehr helfen, weil, wie gesagt, wenn wir uns jetzt abstimmen, haben Sie das gemacht, haben Sie das gemacht, dann haben wir wahrscheinlich in dieser Richtung schon gearbeitet, wenn es nicht noch was ganz Neues gibt. Aber dann einfach der Einstieg, dass die mal hier ein bisschen runterfahren kann und ist ansprechbar.
Also nochmal zum Punkt Ansprechbarkeit. Druid, von dem ich eben gesprochen habe, mein älterer Rüde, der zum Seniorentraining geht. Irische Wolfshunde haben oft Herzprobleme. Mhm. Deshalb kam ich irgendwann zur Kardiologie. Und ich untersuche einmal im Jahr prophylaktisch, ob alles in Ordnung ist am Herzen. Mhm. Und Druid hat aufgrund seiner Vorgeschichte und auch darum, weil er ein bisschen ein Pienzchen ist, panische Angst bei mir im Sprechzimmer. Und ich habe letztens ein EKG gemacht und dachte, mein Hund ist schwer krank, weil er wirklich schlimmste Rhythmusstörungen hat. Und ich dachte, jetzt kann ich mich gleich von ihm verabschieden. Mhm. habe das aber nicht nachvollziehen können, weil mir sowas noch nie vorher aufgefallen war. Und ich höre regelmäßig meine Hunde ab.
Der hat Weiße-Kittel-Syndrom, war das das?
Sowas in der Art, ja.
Aha.
Und Resultat war, ich habe nochmal ein EKG geschrieben, während er an der Anmeldung, wo er immer liegt, einfach friedlich schlief. Und es war ganz in Ordnung. Und sein Bruder hat das letztens auch gezeigt und die haben beide Panikattacken bekommen, aufgrund von schlechten Erfahrungen mit fremden Tierärzten, und haben bis hin zu Rhythmusstörungen entwickelt, von denen ich dachte, sie seien körperlicher Natur und diese Hunde seien herzkrank. Und nur weil ich dann wirklich in Ruhe und in einer gewohnten Umgebung noch mein mobiles EKG angeschlossen habe und gesehen habe, da ist alles in Ordnung. Mhm. Bei Menschen wissen wir das ja auch. Es gibt Menschen, die kriegen Medikamente gegen Panik, die auch das Herz beeinflussen.
Ja.
Das heißt, Stress kann tatsächlich ganz, ganz viel machen. Und man muss erst mal abklären, vielleicht potenziert sich nicht das Kindergeräusch im Kopf, sondern vielleicht kriegt dieser Hund eine Panikattacke mit Rhythmusstörungen, die Schmerzen auslösen und dann wird es noch unmöglicher zu trainieren.
Aha,
also man muss ganz viele Dinge abklopfen.
Kann es auch das Herz sein, ist da gar nicht so weit hergeholt.
Ja.
Ah, ja. Okay, ja, das ist schon mal sehr, sehr, sehr hilfreich. Also das sind so Dinge, die man eigentlich jetzt als Laie nicht weiß. Aber ich habe mir schon gedacht, das kann nicht nur rein Training sein, sondern da muss noch etwas anderes mitspielen. Mhm. Denn ich gehe sehr oft auch relativ früh von Schmerz aus, wenn der Hund nicht normal ansprechbar ist. Denn alle Hunde finden es ja eigentlich toll, wenn man sie geistig trainiert.
Was ich noch interessant fände, ist, wie reagiert der Hund denn auf stille Kinder, wenn man einfach nur ein Kind in den Raum tut? Weil im Gegensatz zu uns, die ja ihre 5 Sinne haben, sprich sehen, hören, riechen und riechen nur ganz begrenzt als Mensch, wir können uns gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel auch Gerüche Panikattacken hervorrufen können, weil sie korreliert sind mit bestimmten Erlebnissen. Und was ist tatsächlich der Auslöser? Ist es nur das Geräusch oder sind es schon die Kinder selber? Weil dann muss ich anders vorgehen im Training, wenn es nicht das Geräusch ist, sondern allein schon der Geruch von Kindern Panik macht.
Wir kamen noch nicht dazu, weil an dem Tag, als wir mit Kind trainieren wollten, ist die Brücke gesperrt worden. Dann wurde die Hündin heiß und das haben wir noch vor uns. Wir haben schon ein Kind bestellt, ein mutiges Kind. Und werden das nochmal erklären, wie ein stilles Kind ist. Das habe ich auch schon gedacht, wenn ein Kind nichts tut.
Ganz genau.
Und Sie bieten Andrologie an, also Männerkunde. Es geht hier um Rüden und ihre Deckbereitschaft. Was machen Sie da?
Witzigerweise ist das am wenigsten geforderte tatsächlich die Deckbereitschaft. Wir haben meistens in der Zucht doch sehr instinktsichere Hunde, die doch deckbereit sind. Aber genauso wie die älteren Herren der Schöpfung kriegen die älteren Hunde zunehmend bei nicht kastrierten Tieren einfach auch Hodenprobleme und. Und deshalb wird die Andrologie, ist sie mit in die Tiermedizin übernommen worden, weil es eben wichtig ist, auch Prophylaxe zu leisten. Wie bei uns auch. Wir gehen ja auch zum Arzt, um zu hören, ist das alles in Ordnung. Wünsche ich mir das eigentlich gerade für meine älteren Patienten, dass die zu mir kommen zum Checkup, damit sie hören, ist das alles in Ordnung. Und nicht erst, wenn man was merkt und es eigentlich schon fast zu spät ist, um wirklich was zu tun.
Gehört da auch der Hundetripper dazu, wenn die bei mir.
Die Vorhautentzündung.
Die Vorhautentzündung, ja.
Ja, also die Vorhautentzündung ist einfach ein Problem vom intakten Rüden.
Intakt heißt unkastriert.
Ganz genau. Sie ist aber doch, wenn nicht heilbar, weil es eigentlich keine wirkliche Erkrankung ist, im Griff zu halten. Also ich empfehle allen meinen Züchtern zum Beispiel einmal die Woche, genauso wie man die Ohren sauber macht beim Hund, einfach mit einem bestimmten Mittel, das es gibt, die Vorhaut zu spülen. Das sind 2 Handgriffe und es ist gut. Und das hält die Keime so weit im Schach, dass der Hund nicht kontinuierlich tropft.
Ja.
Wo das herkommt ist, der Hund hat die läufige Hündin in der Nase, er ist nicht kastriert, das heißt, er hat immer noch einen Reiz und er verhilft sich selber über Putzen und Onanieren dazu, dass ihm Erleichterung zuteil wird, mit dem Resultat, dass er sich die Schleimhaut an der Vorhaut ein bisschen aufschrabbelt mit der Zunge, die Keime vom Mund wandern auf die Schleimhaut der Vorhaut und dadurch entzündet sich das Ganze und es kann tatsächlich zu Eiterbildung kommen. Wenn man das regelmäßig pflegt, genauso wie Ohren, Zähne beim Hund auch oder Augen, dann ist das eigentlich nicht das größere Problem.
Ah ja, also wir reden ja gleich hier, Sie machen auch, wäre diese Männerkunde, also das wäre das zur Deckbereitschaft, also diese Vorsorge, Sie sagen, Deckbereitschaft ist es gar nicht, was Sie da fördern oder Sie sagen so und so.
Naja, zur Andrologie gehört ja auch eine Spermauntersuchung, das
ja,
heißt,
genau.
Funktionieren die Spermien überhaupt, haben wir welche, wenn ja, wie viele, dann Oft habe ich, das ist ein Problem des kastrierten Rüden, hauptsächlich Prostatakrebs. Mhm. Und andere Geschichten. Das heißt, es ist alles rund um, genauso wie Gynäkologie die Frauenkunde ist, genauso ist Andrologie die Kunde rund um die männlichen Probleme.
Finde ich gut, finde ich echt prima. Und was sagen Sie jetzt den Menschen bei der Kastrationsberatung? Das wird ja unser Thema sein. Ja,
ja, ich frage erstmal, warum soll kastriert werden?
Mich.
Alle. Alle, so, die zu mir kommen, alle, die zu mir kommen zur Kastrationsberatung, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum soll der Hund kastriert werden? Mhm. Und es gibt Gründe, die sind medizinisch. Da macht es Sinn zu kastrieren. Es gibt Gründe, die sind für uns Tierärzte sehr problematisch, weil wir ja nur in einer bestimmten, unter bestimmten Umständen kastrieren dürfen. Die Kastration gehört zur Amputation, weil wir gesunde Organe entnehmen. Und
ist das Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes auch?
Unter anderem, ja. Das Problem ist, wir dürfen keine Amputationen an gesunden Körperteilen vornehmen. Das heißt, wir dürfen keine Schwänze kürzen, also Ruten, wir dürfen keine Ohren kürzen und wir dürfen eigentlich auch nichts entnehmen aus dem Bauch, was da reingehört und was nicht krank ist. Und da sind wir wieder in einer sehr schwammigen grauen Zone, weil viele Besitzer nicht aus medizinischen Gründen die Kastration wollen. Und da muss ich sagen, bewegen wir uns auf heißem Parkett im Moment.
Im Moment hat sich das verschärft?
Ja, wir, ja, nicht nur das. Wir haben jetzt viele, viele Studien, die gerade gelaufen sind. Langzeitstudien von über 10 Jahren, Sammelstudien von ganz, ganz vielen Hunden, gerade aus Amerika, weil in Amerika wird ja sehr, sehr viel häufiger kastriert als bei uns.
Vor allen Dingen früher, und das macht ja die Hunde krank, ja.
Auch das, auch, also auch unsere Kastrationen sind noch als früh anzurechnen, diese, die nach der ersten Läufigkeit.
Wann ist für Sie früh? Beim Brüten?
Was ist alles früh? Vor dem 5. Lebensjahr ist früh.
Ah, 5. Lebensjahr.
Ja, für mich persönlich, da gibt es keine medizinische Einteilung, also die Frühkastration an sich wurde irgendwann mal im englischsprachigen Raum eingeführt als vor der Pubertät. Das ist schon schlecht, aber nach der Pubertät in jungen Jahren ist es ebenso nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Wir haben immer mehr Studien, die sagen, wir haben gehäuft Kreuzbandrisse, wir haben gehäuft Hüftdysplasien bei kastrierten Tieren, wir haben gehäuft Krebssorten, ganz, ganz schlimme Krebsarten, die hauptsächlich bei kastrierten Tieren auftreten. Die Schilddrüsenunterfunktion ist ein Problem der kastrierten Tiere. Und. Und von daher erzähle ich das den Besitzern natürlich, wenn sie zu mir kommen und aus einem nicht medizinischen Grund kastrieren wollen. Und ich persönlich lehne dann die OP auch ab.
Es ist jetzt so, ich würde jetzt noch dazu fragen, also bei mir ist immer wieder das, was ich gemerkt habe, wenn die Hunde eine schwere Knochenbeeinträchtigung haben, ist meine erste Frage immer, haben Sie Ihren Hund in der Welpenzeit von 0 bis 4. Monat zu viel bewegt? Waren Sie da in der Welpenspielstunde, die Fontanelle ist nicht zu, die Knochen sind noch weich? 70% aller die nachher Knochenprobleme gekriegt haben, waren auch mit ihren Welpen zu viel unterwegs in dieser Zeit. Also es ist so, ich hatte mal den Dr. Frank Höhner da, der ist Gelenkspezialist, der sagte, also er hat ist auch gegen die Welpenspielstunde, weil zu frühe Bewegung ist einfach schlecht fürs Knochengerüst. Was sagen Sie dazu?
Als Verhaltenstherapeutin muss ich natürlich dem Ganzen so ein bisschen widersprechen. Wie immer gibt es hier kein Schwarz oder Weiß. Die goldene Mitte ist auch hier das Nonplusultra und das, was wir uns wünschen. Zu viel spielen ist schlecht, zu wenig spielen ist auch schlecht, weil was nützt mir der Hund mit den gesündesten Knochen, der aber sozial völlig inkompetent ist und nur an der Leine laufen darf?
Nee, so sehe ich. Nein,
ja,
Gottes Willen.
Was,
nein,
kein Schwein. Also ja, für mich sind Welpenstunden sehr sinnvoll. Ja. Wenn bestimmte Spielregeln eingehalten werden. Nur spielen und toben mit allen Gewichtsklassen und ohne Wenn und Aber und ohne Rücksicht auf Verluste macht keinen Sinn.
Gut.
Wenn wir eine kleine Trainingseinheit haben von der Viertelstunde und dann die Hunde 5 Minuten danach spielen können, getrennt nach nicht unbedingt Körpergröße, sondern vor allem nach Charakter, das heißt die Wilden mit den Wilden und die nicht so Wilden mit den nicht so Wilden, haben wir große Vorteile. Der Hund muss seinen Körper entwickeln, die Nerven wachsen alle. Der Hund muss letztendlich auch seinen Körper kennenlernen und seine Muskulatur ausbringen. Wie soll er das alles tun, wenn er nicht spielen darf? Der Hund muss Körpersprache lernen, muss Höflichkeit lernen, muss Umgangsformen lernen.
Höflichkeit, ja.
Hunde, ja. Es gibt höfliche Hunde und es gibt unhöfliche Hunde. Jetzt im Sinne von Hundesprache. Ich rede jetzt nicht von dem, was wir als höflich, ja, höflich oder nicht höflich empfinden.
Also höflich ist für mich erlerntes, höfliches Verhalten. Die Hunde haben Respekt voneinander. Also ich nenne das eigentlich eher einen Respekt.
Also ein Hund, der völlig souverän auf einen anderen Hund zugeht und der starrt ihn an und er schaut weg, ist einfach nur höflich. Der hat keinen Respekt. So. Er ist höflich.
Okay, so das ist genauso. Okay, ja. Kann man so lassen. Ja, würde ich jetzt, ja. Nee, wir machen jetzt nochmal einen Moment weiter. Es ist jetzt, weil wir jetzt gerade so schön dran sind, die Welpenspielstunde ist für mich zu lang. Wenn Sie jetzt sagen, Viertelstunde, 5 Minuten noch und dann fertig, dann dürfen Sie wieder schlafen, beziehungsweise ruhen, dann finde ich das auch. Wie sehen Sie denn das mit der Sozialisierung? Was ist für Sie Sozialisierung?
Also ich züchte ja auch und bei mir geht das von Tag 1 los. Das heißt, meine Hunde werden sozialisiert und geprägt auf den Menschen, nicht nur auf den Hund.
Sehr schön.
Und wir haben nur ein kleines Zeitfenster, um tatsächlich viel, viel den Hunden spielerisch beizubringen, ohne dass es Stress für sie wird, ohne dass sie wirklich lernen müssen. Und dieses Fenster ist auch zu nutzen. Man muss sich überlegen, die Sozialisierung auf den Menschen ist so um die 6. Woche rum und die auf den Hund um die 16. Woche. Und auch ein Dackel und ein Dalmatiner sollen für meine irischen Wolfshunde ein Hund sein. Und deshalb müssen die alle kennenlernen. Deshalb finde ich diese gemischten Hundegruppen und Welpenschulen ganz gut, sofern sie bestimmten Spielregeln unterliegen. Das heißt, nicht mehr als 5 Hunde pro Trainer. Nicht der unerfahrenste Trainer, sondern der erfahrenste Trainer sollte die Spielstunde leiten. Es sollte mit positiver Bestärkung gearbeitet werden. Ein Nein ist viel zu kompliziert für Hunde in den meisten Fällen. Das heißt, es macht Sinn, positiv zu bestärken, das Rückrufsignal zu stärken, also Rückruf zu üben überhaupt und zu lernen, wie man dem Hund was beibringt. Dafür sind für mich die Welpenspielstunden gedacht.
Das kann man lassen. Ich kenne kaum welche. Ich komme jetzt zu Ihnen und frage Sie, ich möchte gerne meinen Rüden kastrieren lassen. Und Sie fragen mich jetzt, was, warum und wieso.
Genau. Warum wünschen Sie sich denn die Kastration des Hundes?
Es ist jetzt so, dass ich mit meinem Hund arbeiten möchte. Das heißt, ich möchte mit ihm, er ist sehr begabt, er ist sehr menschenfreundlich. Ich möchte jetzt in Altersheime gehen, ich habe Schulprojekte laufen. Es ist ein bisschen schwierig, weil er da öfter mal an einen Rollstuhl pinkelt. Es wäre jetzt so, und auch draußen zeigt er, ich habe das nachgezählt, 47 Mal pinkeln in der Stunde und er scharrt. Er kommt einfach nicht zur Ruhe. Jede einzelne Sozialspur hinher hin pinkeln, auf die andere Seite hinher hin pinkeln. Der Rückruf klappt schlecht. Er ist auch sehr aggressiv. Ich komme zwar mit einem gewissen Schutztraining an jedem Rüden vorbei. Ich komme auch an Schutztraining heißt, ich nehme ihn auf die andere Seite. Ich sage ihm deutlich, nur es ist so, er ist eigentlich ein sehr guter Freund von mir und als unkastrierter Rüde muss ich eben eine dicke Schippe an Erziehung drauflegen. Und das ist so, gefällt mir nicht. Ich möchte eigentlich mit ihm freundschaftlich jetzt umgehen und deshalb wäre jetzt für mich die Kastration das Mittel der Wahl, um ihn einfach das Leben, um dem Rüden das Leben etwas einfacher zu machen.
Okay. Ich frage mal ganz unverschämt, kastrieren Sie jeden guten Freund, mit dem Sie mal ein bisschen Probleme haben?
Es sind kein bisschen Probleme. Und okay, es ist auch so, dass ich die, es ist auch der gute Freund, wenn man es jetzt vermenschlicht, ist das natürlich eine Sache, nein, würde ich nicht machen. Aber es ist so, dass dieser Hund jetzt mit mir arbeiten soll. Er soll jetzt ein Leben haben an meiner Seite. Dieses Leben heißt also geistiges Training. Es heißt Schutz für ihn, Schutz für andere. Er muss also sehr viel arbeiten. Das macht ihm auch unheimlich Spaß, aber er ist eben immer beeinträchtigt durch seine Hormone, die ihn ständig etwas anderes tun lassen, als wir beide es jetzt möchten.
Okay.
Und noch muss ich dazu sagen, also ich habe jetzt ganz, ganz viele Hunde erlebt, die nach der Kastration wunderbar wurden, schmusig, sie haben nicht mehr gestunken, Rüden stinken ja, weil sie ständig auf sich vollpinkeln. Der Hundetripper, wie heißt das? So,
Vorhautentzündung.
der war weg. Es waren sämtliche auffällige Verhalten. Sie können auch jetzt miteinander wunderbar umgehen. Das Spiel wird nicht mehr sexuell gefärbt. Die unkastrierten Rüden müssen meistens bei meiner Gesamtstunde müssen am Rand sitzen, an der Leine, weil sie eben die Mädels beschnuppern, besteigen und jetzt auch belästigen. Und das finde ich eigentlich auch schade. Das Leben kann für die Rüden schöner sein. Es kann einfach schöner sein, denn das Absolute, was ich ganz furchtbar finde, ist, pfui nein aus. Er darf nie. Wenn ich jetzt einen unkastrierten Rüden von der Leine loslasse und sage, hab deinen Spaß, da hinten ist eine heiße Hündin, geht nie, sondern ich muss sagen, pfui nein aus, komm hierher, das ist pfuibar, komm, wir gehen einen anderen Weg.
Okay, das waren jetzt ganz viele Sachen ja auf einmal. Generell ist es so, dass ich denke, dass es unsere Familienmitglieder und Freunde sind, die wir da an der Leine führen und nicht irgendwelche Maschinen, die zu funktionieren haben. Und wie alt ist denn der Rüde, von dem wir sprechen?
Er war damals 2,5, den ich dann habe kastrieren lassen und er wurde zu einem wunderbaren Hund.
Ja, und ich sage, bis zum 3. Lebensjahr sind es Teenager. Nicht jeder 16-jährige Junge kommt in den Knast, weil er ständig jedem Mädel unter den Rock gucken möchte. Und nicht jeder Rüde hat das so schnell im Griff. Wir müssen uns einfach überlegen, alle Hunde im Polizeihundeinsatz, alle Hunde, mit denen gearbeitet wird, Bombensuchhunde, Schutzhunde und sind meistens nicht kastriert, weil sie dadurch auch Arbeitsintelligenz verlieren, sage ich mal ganz frech. Zum Beispiel, was wir auf alle Fälle haben, ist, kein Jagdhund ist normalerweise kastriert, der gut jagen soll und gut Pferde suchen soll, weil es eindeutig, es gibt ein paar Studien, die sagen, dass diese Tiere nicht mehr so gut riechen. Und deshalb darf man Bombensuchhunde auf gar keinen Fall kastrieren.
Sehe ich ein, ja.
Zum Beispiel, okay. Oder ja. Drogensuchhunde.
Die Claudia Pitschul hier, die bildet Sprengstoffhunde aus. Verstehe ich vollkommen. Ist aber jetzt,
und ich sage, wenn die in so einem Hochleistungstraining funktionieren, dann kriegen wir es doch mit ein bisschen Biss und mit ein bisschen mehr Arbeit auch hin, dass unsere Begleiter und Freunde auch genauso gut arbeiten können. Wir müssen uns, ich habe vorhin gesagt, dass Menschen immer nur das auffällt, was sie stört. Und das ist eine Eigenart von uns Primaten. Das Problem ist, dass Hunde genau andersrum ticken. Sie machen immer nur das weiter, was Aufmerksamkeit bringt. Das heißt, jedes Mal mit jedem Nein, pfui, lass das, belohne ich den Hund und sag ihm, richtig gemacht, dafür kriegst du Aufmerksamkeit. Was ich von Anfang an mit so einem Hund haben muss, vor allem wenn ich ihn von Welpen an kriege, ist, dass ich Bindung aufbaue, indem ich immer das fördere, was ich möchte und das ignoriere, was ich nicht möchte. Und gerade wenn er 47 Mal pinkelt, dann schaue ich 47 Mal weg und laufe schnell in eine andere Richtung. Das geht, wenn man den Rückruf gut geübt hat. Und dann versuche ich durch positive Bestärkung, wenn er auf mich zugeht, wenn er mit mir arbeiten will, wenn er sagt, komm, mach mal was mit mir, das versuche ich durch Aufmerksamkeit, durch Belohnen intensiv zu fördern, dass die Augenblicke, wo er sich zu mir wendet, häufiger werden als die Augenblicke, wo er seiner Sozialspur folgt. Zum einen ist es das und zum anderen müssen wir einfach auch tierschutzrechtlich bedenken. Wir haben keine, ich greife mal ein Beispiel auf, wir haben keine Hühner in Käfighaltung mehr, weil sie ihren artgerechten Lebensabläufen nicht mehr folgen können. Sozialspuren lesen ist für den hochsozialen Hund eine artgerechte Verhaltensweise. Ne? Und nicht jeder Rüde, der frei rumläuft, darf decken. Das ist aber ein ganz anderes Problem. Das müssen die Gruppen- und Rudelmitglieder unter sich ausmachen, wer da darf und wer da nicht darf. Nichtsdestotrotz sagt, ist ja die Sozialspur nicht nur, wo ist die nächste heiße Hündin, sondern sie sagt ganz, ganz viel über die momentanen Kontaktmöglichkeiten in einem Gebiet, in dem man spazieren geht. Etwas aus ist dieses berühmte Zeitungslesen.
Mhm, genau, macht er ja immer noch, ja. Aber eben ohne die Unruhe. Genau.
Ich sage, mit 3 Jahren legt sich das. Da werden die meisten Rüden souveräner. Nicht alle, aber die meisten. Und man muss einfach nur diesen Biss haben, da durchzuhalten. Und wenn man richtig trainiert und wenn man sich bemüht. Und wenn, natürlich gibt es Frustrationsmomente, die habe ich auch. Mein 8-jähriger Rüde ist auch nicht kastriert. Und wenn er eine läufige Hündin in der Nase hat, muss ich schon 4-mal rufen, bis er kommt. Ich kenne das Problem. Ich bin da auch, also ich habe genau die gleichen Probleme wie jeder Rüdenbesitzer auch. Nichtsdestotrotz sage ich, aber von 20 Mal passiert es 1-2 Mal, weil ich gut trainiert habe sein ganzes Leben. Mhm. Und klar, als der in der Pubertät war, war es intensiver und war es frustrierender für mich. Aber er durfte das machen, weil es einfach einen Benefit für mich hat, wenn er nicht kastriert ist. Mhm. Er wird nicht zur Zucht eingesetzt, das ist nicht der Benefit, sondern ich weiß, dass er viel seltener bestimmte Erkrankungen kriegen kann. Und ich erlaube ihm ein tatsächliches Vollführen seiner artgerechten Tätigkeit Und das ist nicht Decken, das ist nicht der Deckrüde sein, weil das ist ganz, ganz selten der Fall tatsächlich in Gruppen, in Hundegruppen, dass ein Rüde decken darf, sondern das ist, sein ganz normales Erwachsenenverhalten auszuleben. Und das beruhigt sich. Man kann das auch sehen, dass viele Rüden, die spät kastriert werden, auch durchaus Probleme entwickeln mit der Kastration.
Was ist spät?
Wenn die 5, 6 Jahre alt sind und danach zum Beispiel wegen Hodenkrebs oder wegen Prostataproblemen oder kastriert werden, weil sie aus medizinischen Gründen kastriert werden müssen, dann kann es durchaus sein, dass sie anecken mit anderen Hunden, weil sie immer noch das normale Verhalten eines Rüden aufzeigen, nämlich ich bin ein normaler Rüde, du hast nicht an mir vorbeizugehen, als wäre ich es nicht. Und die intakten, also nicht kastrierten Rüden sagen, du bist überhaupt das Ende der Spur, du hast überhaupt nichts zu sagen, weil du bist ein S. Und ganz, ganz häufig kriegen diese Rüden tatsächlich Probleme, die vorher noch nie in irgendwelche Prügeleien, in irgendwelche Probleme verwickelt waren, kriegen die Streit, weil sie einfach immer wieder geschubst werden von ihrem normalen Treppchen runter vom Podest und die gar nicht wissen, was passiert, weil sie, für sie ist das nicht real.
Mhm. Ja? Also aus medizinischen Gründen wenn mich einer fragt, würdest du nach dem 5. Lebensjahr den Rüden noch kastrieren lassen, bringt das was, würde ich sagen, überhaupt nie, habe ich noch nie dazu geraten, denn danach wird er auch fett, die Hormone können sich nicht mehr umstellen. Also das sind auch so Dinge, da kann man auch sehr wenig dran machen. Es hat mich insofern, weil ich so unglaublich viele absolut positive Dinge. Nur es ist so, wenn ich jetzt meinen Hund ständig zurechtweisen muss, ich habe mir 2,5 gekriegt, war ein absoluter Stinkstiefel. Ich hätte nicht diese ganzen Dinge tun können, ihn jetzt ohne Leine, ohne Halsband mit begleiten, dass er hochsozial ist, dass er sehr, sehr gut meine Gruppe führt, dass er immer noch Chef ist, dass er überhaupt keine Beeinträchtigungen hat, weder jetzt Gelenke noch sonst was, bin ich also immer, weil der Rüde hat ein schöneres Leben. Es ist bei vielen so gewesen, wie ein Schleier vom Auge weggezogen. Ah, ich habe Frauchen, ah, ein Spiel, ah, was eine schöne Welt. Also wir lassen diese beiden Meinungen einfach jetzt gegenüberstehen. Der gesundheitliche Aspekt hat mich sehr überzeugt, muss ich wirklich sagen. Muss ich jeder sehr, sehr gut überlegen. Die andere Sache ist, dass ja trotzdem Hodenkrebs kommen kann, trotzdem.
Daher die Prophylaxe-Idee.
Ja. Ne?
Daher lieber einmal im Jahr zum Ultraschall und abklären, ob was sein könnte, weil auch kastrierte Rüden kriegen viel häufiger Prostatakrebs als unkastrierte. Mhm. Den Hodenkrebs kann ich vielleicht noch merken durch Tasten. Den Prostatakrebs kriege ich erst mit, wenn es wirklich zu spät ist.
Ah ja.
Weil das liegt ja innen im Hund. Da komme ich nicht dran. Das heißt, ein Ultraschall muss her. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es durchaus möglich ist, ein glückliches und ein absolut vollkommen normales Leben als intakter Rüde zu führen. Ich habe mit meinem keine Probleme gehabt. Zum Beispiel, ich kenne ganz, ganz viele, dadurch, dass ich sehr viele Züchter kenne, berufsbedingt als Reproduktionsmedizinerin passiert das. Das sind souveräne Hunde. Mein Vater war in der Hundestaffel beim Bund und bei der Polizei. Das waren alles keine kastrierten Hunde.
Nee, das ist ein ganz anderes Thema. Also das ist jetzt eher so die Familien oder die Hunde, die eben in Familien leben, die jetzt, also die reinen Arbeitshunde, so möchte ich meinen auch nicht sehen. Das ist völlig klar. Also dass die keinen Biss mehr haben. Ich war bei der Claudia Petschul, die sind vorwärts gegangen. Das waren absolut prächtige Tiere, aber die hatten auch diese Aufgabe jetzt war jetzt weniger die Sache, die wir jetzt von unseren Hunden erwarten.
Auch wenn wir, wie gesagt, ich glaube, es ist hinzubekommen, auch ohne Kastration. Mhm. Ich glaube, man muss mehr Energie investieren, aber der Gesundheit zuliebe, aus einem gewissen Rechtsverständnis heraus, es ist nun mal verboten, ohne einen triftigen medizinischen Grund tatsächlich zu kastrieren, ist es zu überlegen, ob es wirklich Sinn macht. Ne?
Genau, also das muss man sehr gut beraten. Für mich war das jetzt wichtig, weil ich jetzt immer hin und her gerissen bin, einmal medizinisch. Deshalb habe ich jetzt auch gesagt, wir fragen jetzt, wir tauschen die Argumente aus. Meine Kunden kennen jetzt meine Argumente, die wissen jetzt und sie sind immer nachher absolut begeistert. Gott, ist mein Hund toll, hätte ich es nur früher gemacht. Wir haben ja so ein tolles Verhältnis und die Erziehung hat ja so gut angeschlagen und er ist ja so schmusig geworden. Also es sind immer wieder diese Rückmeldungen des Begeisterten. Ich habe kein einziges Mal erlebt, hätte ich es doch nicht gemacht. Hätte ich es doch, bitte?
Ich schon?
Ja, genau. Das ist jetzt die nächste Frage. Ja. Wollte schon mal jemand seinen alten Hund wiederhaben? Das ist mir noch nie passiert. Aber wenn man immer so eine Linie erfährt, wird es ja mal Zeit, das zu hinterfragen, wie sieht denn die andere Seite aus?
Und
das
also wir haben ja als Ärzte die Möglichkeit, eine sogenannte zeitliche Kastration durchzuführen mit dem Chip. Mhm. Und ich mache das immer auf Probe.
Ja.
Mit all den Vor- und Nachteilen, die eine Kastration mit sich bringt, kann man das tatsächlich auf eine zeitliche verkürzte Bahn lenken. Mhm. Und 50% der Besitzer möchten am liebsten den Chip so früh wie möglich wieder rausgebaut haben, weil sie ihren Hund nicht mehr erkennen.
Aber die arbeiten auch dann nicht mit ihm.
Doch.
Die arbeiten?
Ja, auch. Mhm. Auch.
Mhm. Auch, okay. Also was ich absolut verwerflich finde, ist, wenn der Besitzer seine Ruhe haben möchte und sagt, ich habe gehört, der ist dann besser erzogen oder er wird ruhiger, wenn ich ihn kastriere. Also das würde ich auch ablehnen. Sondern es geht nur darum, wenn ich sage, ich mache es meinem Hund leichter, weil ich mit ihm arbeiten möchte. Das ist ein Argument, was ich anerkenne. Wenn ich es mir selbst leichter machen würde, dann würde ich es nicht anerkennen. Da würde ich sagen, also da bin ich wirklich dagegen. Denn das wäre dann auch Verstümmelung für mich. Wenn ich aber sage, ich möchte bestimmte Dinge mit ihm erarbeiten, dabei stört mich aber, dass er an die Schulbank pinkelt und dass ich mit einem unkastrierten Hund, der auch immer etwas streng riecht, ich kenne also sehr viel streng riechende Rüden, ist es so, wenn ich dann nachher einen Hund habe, der mir alles bietet und ich kenne nur wirklich positive Stimmen. Ich habe noch nichts Negatives gehört, weder gesundheitlich. Wenn gesundheitlich etwas mit den Knochen war, dann waren die Menschen in der Welpenspielstunde, haben den Hund in der Welpenzeit viel zu viel bewegt. Der musste also rennen und laufen, hat dann mit drei den ersten Kreuzbandriss rechts gehabt, dann natürlich auch links, weil das ja durch die Fehlstellung dann das nach sich zieht. Er hat schon mit 6 Monaten, als ich ihn kennengelernt habe, rechts geknackst, dann kam links dazu. Man kann, also es ist wirklich so eine Sache, man muss das alles jeden Einzelfall hinterfragen, das sollte man wirklich machen und auch dann gucken, was möchte man mit dem Hund. Ich denke mal, das ist so, wenn man jetzt zu Ihnen kommt, bekommt man eine sehr ausgewogene Sache, so und so sieht's mit Gesundheit aus, Sie kriegen es so und so hin, Sie müssen aber dann damit rechnen.
Mhm. Ganz genau. Gut. Das Problem an der Sache ist, dass wir die neueren Studien haben, dass wir jetzt nicht nur raten müssen, ist es die Welpenspielstunde, ist es die Genetik, es ist mit Sicherheit alles ein Teil, zu einem gewissen Teil, aber die Kastration macht einfach einen so großen Eingriff in die ganze Körperchemie, in die ganze hormonelle Entwicklung, dass wir Krankheiten haben, die so gravierend sind, dass man sich's wirklich gut überlegen sollte.
Mhm. Kann man denn jetzt mit diesem Chip, der ja jetzt nicht so gravierend eingreift, kann man den immer wieder nehmen oder ist das dann einmal Chip und dann muss man den alten Stinkstiefel wieder nehmen?
Also was heißt, er greift nicht so gravierend ein? Es ist eine volle Kastration, nur dass die Hoden noch dran sind. Wir haben alle Wirkungen von einer Kastration. Mhm. Das heißt, wir haben auch alle negativen Wirkungen, bis hin zu teilweise Inkontinenz.
Inkontinenz. Also diese Inkontinenz, ist die jetzt rassetypisch oder ist die chiptypisch?
Also chiptypisch ist sie nicht, wenn, dann ist sie kastrationstypisch. Mhm. Da gibt es ganz viele verschiedene Studien. Es gibt Studien, da kann man lesen, dass 20% aller Hunde früher oder später inkontinent werden. Mhm. Inkontinenz ist das Verlieren von Urin, das Unkontrollierte. Ja. Es gibt Studien, die sagen bis zu 60% der Hunde. Wir wissen es von Boxern, Dobermännern und Bobtails, dass die Inkontinenz sehr häufig auftritt. Wir wissen heute, dass es nicht am Gewicht alleine des Hundes liegt, sondern dass die Hormone, die die Hoden bzw. die Eierstöcke ausscheiden, also Östrogen und Testosteron, dass die auch eine Wirkung haben auf den Schließmuskel der Blase und dass das dem Körper fehlt.
Der Chip wirkt also wie eine volle Kastration mit allen Wirkungen. Wann setzt die Wirkung ein? Wann kann man das sagen?
Circa 6 bis 8 Wochen nach Injektion. Also das ist ein kleines, reiskorngroßes Gewebestück, das mit einem Hormon befüllt ist. Und das wird unter die Haut gesetzt, je nachdem, ob man es wieder raushaben möchte oder nicht, in den Nacken oder neben den Nabel. Und das wirkt 6 Wochen, nachdem ich es eingegeben habe, nachdem ich es implantiert habe, entwickelt es seine volle Wirkung und hält, je nachdem welches Präparat ich nehme, 6 bis 12 Monate.
6 bis 12 Monate?
Es gibt einen 6-Monats-Chip, es gibt einen 12-Monats-Chip.
Ach so, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Das hat sich ja dann auch entwickelt. 6 Monate war früher, gell?
Oder genau, es gab zuerst nur das 6-Monats-Präparat und dann haben sie das 12-Monats-Präparat nachgeschoben.
Ah ja, aber man könnte, wenn einem der Hund so nicht gefällt, könnte man es wieder entfernen und dann wachsen die Hoden wieder und dann wird er wieder wie neu.
Oder man kann es einfach diese 6 Monate aushalten und sobald die Wirkung nachlässt, ist alles wieder im alten Zustand, wobei ich immer anmerken muss, ich warne die Besitzer vor, die kommen dann in eine ganz normale Pubertät. Alles läuft wieder von vorne an. Wir haben sie ja neutralisiert. Sie sind nicht mehr geschlechtliche Tiere, sie sind völlige ungeschlechtliche Tiere. Das heißt, sie sind wieder auf einem Stand von einem präpubertären Kind. Und in dem Moment, wo ich das alles wieder anrollen lasse, kommt die Pubertät. Und es ist was anderes, wenn ich einen Halbstarken an der Leine habe mit Pubertät, als wenn ich da einen gestandenen Rüden von 7 Jahren habe mit Pubertät. Ne? Einfach das Körperliche. Ich denke da an meine irischen Wolfshunde, da muss ich meine Leute immer ein bisschen warnen, dass dann plötzlich 80 Kilo an der Leine ziehen, weil da eine Hündin läufig sein könnte. Das muss man bedenken. Und wenn man das bedenkt, ist das, wie gesagt, in dieser Zeit eine vollwertige Kastration. Wenn man es definitiv weiß, dass man es nur probeweise einsetzt und es wieder raushaben möchte, dann gebe ich den Chip nicht in den Nacken, weil im Nacken finde ich den nie wieder, sondern ich gebe ihn in die dünne Haut neben dem Bauchnabel und da kann ich so mit einer kleinen örtlichen Betäubung, ohne Narkose, ohne alles, mit einem 3 mm Schnitt wieder rausmachen, die Geschichte, ohne dass es dem Hund wehtut und ohne dass es länger als 6 Wochen, so lange braucht das Hormon, um wieder abzufluten, Probleme macht. Wenn der Besitzer sagt, ich kann es nicht mehr, es funktioniert nicht, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, weil das sind alles so diese ganz neuen Sachen. Also ich muss nach wie vor sagen, ich habe bei allen Rüden, die dann kastriert wurden, konnten wir mit der Erziehung, mit allem, was wir machen, Spiel, Spaß, Erziehung, alles, was wir überhaupt nur von den Hunden wollen, hatten wir nachher Traumhunde. Also jeder Einzelne, der durch meine Hände gegangen ist, ich kenne keinen, der jetzt sagen würde, also wir haben völlig versagt und die Kastration, die hat nichts gebracht. Also sie hat wirklich dazu geführt, dass die Hunde ansprechbarer geworden sind. Ich habe tatsächlich keinen einzigen.
Wir haben in der Verhaltenstherapie, kennen wir Rüden und auch Hündinnen, die durch die Kastration aggressiver geworden sind, wo das Aggressionspotenzial gestiegen ist, bei Hündinnen öfter als bei Rüden, aber es kommt vor. Die Gesundheitsfrage ist ganz klar da, ne? Also die Inkontinenz ist auch ein Problem und letztendlich die ganzen anderen Erkrankungen, die ich bereits erwähnt habe, wie Krebsgeschehen, wie Schilddrüsenunterfunktion, wie Depressionen, die durch die Kastration hervorgerufen werden können. Ich als Verhaltenstherapeutin sehe die natürlich etwas öfter. Ja, meine Statistik ist da ein bisschen eingefärbt von denen, die Hilfe suchen. Aber generell kann ich sagen, ja, die Kastration hat durchaus auch Nachteile oder kann Nachteile mit sich bringen.
Gut,
wie jeder
also das,
Eingriff.
Ja, also das ist jetzt ganz spannend. Es ist jetzt so, dass ja viele, die jetzt zuhören, beziehungsweise die mich jetzt kennen, die CD kriegen, die jetzt berufstätig sind, die einfach jetzt nicht hören können, die kriegen die CD, dann werden sich noch Fragen ergeben und dann werden wir auch auf jeden Fall das in der nächsten Sendung, werden wir da noch weitermachen, denn das Thema ist zu wichtig und man muss da auch wirklich, ich habe schon so viel über Bord geworfen, was sich nicht bewährt hat. Im Moment habe ich so viele positive Rückmeldungen jetzt von Rüden, die ganz wunderbar geworden sind. Hündinnen sehe ich etwas anders, da ist so eine gewisse Zickigkeit oder irgendeine vermehrte Zickigkeit festzustellen, da bin ich hin und her gerissen, aber das ist dann auch nochmal ein Sonderthema.
Was ich noch zu dem Chip sagen wollte, zur Frage vorhin. Ja, man kann ihn öfter als einmal setzen. Es gibt da laut Beipackzettel nicht unbedingt Studien dafür. Ich weiß, dass in Australien wird er seit zig Jahren auch Zootieren eingesetzt, um einfach die Population in gewissen Rahmen zu halten. Mhm. Und da wird er immer wieder hintereinander gesetzt. Und wo ich das ganz häufig mache, ist bei Tieren mit angeborenem Herzproblem, wo die Aufregung der Pubertät das Herz zu sehr belastet und die dadurch wirklich Nachteile haben und die aber auch nicht in Narkose gelegt werden können, weil der Herzfehler so groß ist, dass das tatsächlich das Lebensende bedeuten würde. Und solange diese Tiere leben, das ist oft nicht sehr lange, aber solange kriegen sie von mir diesen Chip, einfach um den Stresslevel niedrig zu halten und auch das Herz zu schonen, ohne dass ich eine Narkose brauche. Von daher die Erfahrung, die sind positiv.
Zum Herz noch zu sagen, wenn man auf Ihrer Seite ist, kann man eine Herzuntersuchung sehen. Sie haben da einen Film gedreht, ganz interessant und auch sehr, sehr spannend auch geschildert. Kann ich jedem nur empfehlen. Das ist verlinkt über www.hundimedia.de. Kommen Sie auf den Link und von Frau Kaspertschik und dann können Sie sich das anschauen. Die Seite ist sowieso überhaupt empfehlenswert.
Vielen Dank.
Wir haben jetzt die Frage Chips für Hündinnen. Gibt's auch?
Das ist tatsächlich möglich, diesen Chip auch für Hündinnen zu verwenden. Allerdings hat er eine größere Wirkungsbreite, sage ich mal, bei der Hündin als beim Rüden. Sprich, ich kann ein Zyklus abhängig und abhängig von bestimmten Hormonzeitpunkten kann ich damit eine Läufigkeit auslösen, kann eine Läufigkeit unterbinden.
Aha.
Ich muss nur wissen ganz genau, wann ich was mache. Das heißt, das ist wirklich streng in die Hände von reproduktionsmedizinisch tätigen Tierärzten, von Gynäkologen für Tiere zu geben, weil man eine Dauerläufigkeit auslösen kann, die teilweise 6 Monate dauert. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schlecht für die Hündin.
Das ist ja dann ein absoluter Stress. Also man greift so tief ein, dass man diesen gesamten Hormonhaushalt durcheinander bringt.
Weil es nicht so es greift tiefgreifend ein, ohne tatsächlich auf den Körper einzugreifen. Es ist ja ein Botenstoff, der im Gehirn freigesetzt wird, der letztendlich Vorgänge blockiert, die vom Gehirn aus dem Hoden oder dem Eierstock sagen, mach mal bitte Geschlechtshormone, mach mal Östrogen, mach mal Testosteron. Mhm. Und dadurch, dass wir das schon im Zentrum blocken, greift es eigentlich als Hormon nicht in den Körper ein. Das ist das Gute. Wir hatten früher ja Medikamente, die sehr, sehr stark in den Körper eingegriffen haben und teilweise auch krebserzeugend waren. Und es sind also die sogenannten Gestagene. Davon rate ich auch jedem ab. Also diese Spritze ist gar nichts. Also leider auch
die
immer
Spritze
noch.
Die Spritze danach oder die Spritze davor?
Die Spritze gegen die Läufigkeit und auch die Spritze gegen die Sexualität des Rüden. Also Tadastrex und Elvosteron heißt das. Da rate ich stark ab von den Medikamenten. Die haben einfach eine zu hohe Nebenwirkung und wir haben mittlerweile Besseres.
Aha, ja. Chip für Hündinnen?
Es ging um die Wirkungszeit.
Es ging um die Wirkungszeit, genau.
Also die wirken genauso lange wie die Chips für Rüden, sprich 6 oder 12 Monate. Es macht natürlich Sinn, den 12-Monats-Chip zu setzen, sofern einfach eine Läufigkeit überbrückt werden soll oder unterdrückt werden soll, weil die meisten Hündinnen ja alle 6 Monate läufig werden. Und wenn ich einen 6-Monats-Chip lege, müsste ich dann 5,5 Monate später den nächsten Chip eingeben, damit das auch sicher unterdrückt wird.
Das macht man jetzt bei Hündinnen. Warum? Ist das dann auch eine Verhaltensfrage oder ist das jetzt eine Frage der Hormonersparnis?
Also zum Beispiel bei Hündinnen, die in die Läufigkeit kommen und schwere Herzfehler haben und nicht operiert werden können und die Läufigkeit sie so mitnimmt, nervlich und letztendlich auch körperlich, dass sie dadurch wirklich sehr in den Seilen hängen, da empfehle ich das dann schon aus medizinischen Gründen.
Das war die Herzgeschichte, die wir jetzt
genau. Also zum Beispiel Herzfehler, andere angeborene Fehler, die dazu führen, dass eine Läufigkeit Probleme machen könnte. Oder aber, wenn Leute es ausprobieren wollen, wie verhält sich die Hündin? Weil doch gerade bei Hündinnen, die mit Aggressionsproblemen kommen, ist die Kastration nicht die Lösung, sondern oft verschlimmert das die ganze Geschichte nur.
Trotz guter Arbeit und trotz Hineingehen mit Training. Trotzdem wäre es angelegt sozusagen.
Ich kann da wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Meine eigene Hündin, die Mutter von Druid, von dem, über den wir schon öfters gesprochen haben, sie wurde 11 Jahre alt und mit 8 musste ich sie kastrieren, weil sie Gesäugetumoren entwickelt hat. Und ich dachte, es ist vielleicht sinnvoller, sie zu kastrieren, weil jetzt auch der intakte Rüde mit im Haus wohnt und so weiter und so fort. Und danach entwickelte sie zum einen eine schwere Schilddrüsenunterfunktion und zum anderen eine Aggression gegenüber anderen Hunden, die sie vorher nicht hatte. Sie war 8 Jahre lang ein völlig sozialkompetenter Hund. Es war alles völlig in Ordnung. Ich habe mich ihr gegenüber natürlich nicht verändert, denke ich mal. Nichtsdestotrotz nahmen die Probleme zu, so sehr, dass ich sie irgendwann mal nicht mehr von der Leine lassen konnte, wenn fremde Hunde in der Nähe waren, weil es tatsächlich zu Reibereien gekommen wäre. Mhm. Die Reibereien verliefen zum Glück sehr, sehr gutartig, sprich sie speichelte die Hunde ein und drückte sie zu Boden, aber wenn so ein 60-Kilo-Hund mit 84 Zentimeter Stockmassen den Chihuahua zu Boden drückt und einspeichelt, dann versteht kein Besitzer mehr Spaß und wir haben alle die Luft angehalten. Mhm. Aber es war definitiv eine Form der Aggression, die nach der Läufigkeit extrem zunahm.
Was heißt jetzt einspeicheln? Was hat
sie? Durch die Aufregung, sie hat nicht reingebissen, sie hat den Hund einfach nur eingespeichelt, weil sie hat nicht gebissen, aber den Fang geöffnet und dann lief der Speichel. Die waren alle klatschnass danach, die Hunde.
Beim Chihuahua haut das rein.
Genau.
Ja. Wir haben jetzt 10 vor. Wann müssen wir, was können wir noch?
Ihr habt noch 6 Minuten.
Denn wir haben auf jeden Fall noch mal eine Sendung. Einverstanden?
Gerne, gerne.
Ja, ihr dürft nochmal 6 Minuten.
Wir dürfen nochmal 6 Minuten. Die Arthrose ist auf dem Vormarsch. Was glauben Sie denn, was es alles für Ursachen hat? Da würde ich auch gerne noch ein kleines bisschen in die Genetik rein, obwohl das ein Thema ist dann für die nächste Sendung, die wir mit Sicherheit machen. Ja.
Das Problem mit der Arthrose ist, dass viele, viele unserer Hunde mittlerweile viel zu gut ernährt sind. Das ist das Hauptproblem in meinen Augen. Genauso wie bei Menschen. Bei Menschen taucht Arthrose auch erst auf, seitdem wir dazu neigen, auf der schwereren Seite des Lebens zu leben. Mhm. Vorher war das entweder bei extrem gearbeiteten Menschen, also sprich, wenn die extreme Arbeiten vollziehen mussten, immer wieder die gleichen Handbewegungen, Minenarbeiter und zum Beispiel. Aber auch eben stark übergewichtige Menschen. Und beim übergewichtigen Menschen kommen Gelenksprobleme, kommen Arthrosen immer mehr. Mhm. Und so ist das
auch
beim Hund.
Was heißt Ernährung? Ist das dann eine kohlenhydratlastige Ernährung?
Bei Menschen schon. Beim Hund ist es genau umgekehrt.
Ach so.
Hunde werden ja auch von Proteinen dick. Das muss man immer bedenken. Das heißt, das magere Hähnchenfleisch ist vielleicht genau das Falsche, um Diät mit dem Hund zu machen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nein, generell einfach, wenn der Hund seine Taille verliert, steigt das Risiko zur Arthrose bedeutend.
Und seine Taille verliert, was würden Sie dann an Ernährung, was würden Sie da zum Beispiel sagen, also abgesehen jetzt Bewegung, wie kann man vorher jetzt das verhüten? Also es ist ja einmal die Ernährung, er wird groß. Ist es dann auch eine genetische Disposition, zum Beispiel beim Labrador, der immer so ein bisschen auf Dicklichkeit geht?
Klar. Also zum einen neigen bestimmte, ich mag nicht Rassen sagen, weil es gibt ja auch sehr, sehr schlanke Labradore und also ich
es
mag
gibt
schon
ja die
Linien,
Arbeitslinie
ganz
und die
genau.
Schonlinie,
ich wollte jetzt auf Linien hinausgehen, massige Linien, die auf Gewicht getrimmt sind und die letztendlich auch dazu neigen, Fettleibigkeit zu entwickeln, also Übergewicht zu entwickeln, die neigen auch deutlich stärker zu Arthrosen als die Rassemitglieder, die eben nicht zu Fettleibigkeit erzogen werden und gezogen werden. Also es ist tatsächlich auch ein genetisches Problem. Klar, wenn ich immer nur, das wissen wir auch von Menschen, meine Mama ist auch nicht die allerallerschlankste, sie verzeiht es mir und ich habe die Probleme auch. Und genauso ist es beim Hund. Wenn ich tatsächlich Rassehunde nehme, die Masse bringen, die Substanz haben, sprich Übergewicht in den Augen der Tierärzte, Showlinien in den Augen der Aussteller, die werden dann auch mehr mit diesen Problemen belastet werden als andere, ja.
Also es ist jetzt, wann fängt es eigentlich an, dass dieser Hund, ist das auch so wie bei den Babys, sagt man ja auch, wenn die früh gefüttert werden, dass das Dicksein verlieren die nie oder ist das eine Frage der Fettzellen oder wann fangen die an dick zu werden? Das heißt, wann fängt eigentlich die Arthrose an? Wann wirkt die?
Die Arthrose hat ja nichts in dem Sinne, ist ja nicht proportional zum Übergewicht. Die kommt erst später dadurch, dass die Gelenke einfach proportional überbelastet werden. Das heißt, wenn ein Gelenk 20 Kilo tragen soll, aber es trägt jahrelang 30 mit sich rum, dann wird es irgendwann mal früher Verschleißerscheinungen zeigen. Arthrose ist ja nichts anderes als eine Verschleißerscheinung, weil Entzündungsprozesse im Gelenk durch Verschleiß entstehen. Und
also dadurch, erst Arthritis und dann Arthrose?
Ganz genau, ja. Und dann eben Probleme machen und Schmerzen und weitere Arthrose, weil weiter Entzündungsprozesse voranschreiten. Mhm. Und von daher, man kann nicht sagen, ab dem Moment ist bestimmt Arthrose drin. Und der Hund hat natürlich auch wie Kinder ein bisschen mehr Speck in jungen Jahren. Trotzdem, ich kenne gerade bei den Labradoren, bei den Retrievern, also Golden Retriever, kenne ich auch Welpen. Da muss ich zügeln als Tierärztin und den Besitzern sagen, jetzt müssen wir reduzieren. Der kann nicht übermäßig genug, also der kann nicht dolle viel kriegen. Mhm. Aber
Großhungern, würden Sie das sagen? Großhungern?
Ich neige dazu, tatsächlich im Rahmen groß zu hungern. Gerade als Wolfshundbesitzerin, die Tiere werden ja auch mehr oder minder groß gehungert. Die müssen immer schlank sein während der Wuchsphase, sonst schaden sie den Knochen ganz erheblich. Mhm. Das macht immer Sinn, aber man muss das ganze Leben einfach darauf achten, dass nicht zu viel passiert im Sinne von Gewicht.
Gibt es für die einzelnen Rassen, gibt es da eigentlich Gewichtsempfehlungen? Also zum Beispiel altdeutscher Hütehund, gleich 30 bis 32 oder so?
Die gibt es. Ich halte nicht viel davon. Mhm. Ich sage immer, wenn man von oben drauf guckt, muss der Hund eine Taille haben und die letzten zwei Rippen sollten direkt unter der Haut zu spüren sein. Mhm. Aber keine Wirbel spüren und kein Hüftknochen pieken haben, dann hat der Hund zu wenig.
Ah, sehr
das
gut.
Das gibt's auch. Ja. Also Augen zu und mal am Hund fühlen, ja, ob es passt oder nicht.
Das ist eine gute Sache. Wir müssen uns leider verabschieden. Wir werden mit Sicherheit, also wir haben noch so viele schöne Fragen, wir werden mit Sicherheit eine zweite Sendung machen.
Gerne.
Darauf freue ich mich. Wir verabschieden uns jetzt ganz herzlich von Ihnen da draußen mit einem kleinen Jingle, der gleich kommt. Ich gebe Ihnen noch das Schlusswort und sage ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war super, super spannend.
Vielen Dank. Mich hat es auch sehr gefreut. Mir macht es Spaß, nochmal zu kommen. Und ich bin schon gespannt auf die Fragen, die durch die Sendung entstehen.
Ja, aber da bin ich auch mal gespannt. Ja, sehr schön.